Heute zu Gast der Deutschlandchef von Salesforce, Joachim Schreiner.
Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind? Dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber, Dr. Marco Adelt.
Hallo zusammen, Marco wieder hier. Für euch dabei habe ich die neue Folge vom Performance Podcast. Ich melde mich heute aus dem Büro von Salesforce. Habt ihr ganz sicher schon von gehört? Das legendäre US-amerikanische Softwareunternehmen, das sich auf cloudbasierte CRM-Lösungen für Unternehmen spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 1999 in San Francisco gegründet. Mittlerweile arbeiten für Salesforce über 60.000 Menschen. Die Nachfrage nach Cloud-Anwendungen scheint ungebremst. Seit Corona-Ausbruch haben die Jungs und Mädels dort nochmal kräftig zugelegt. Mit einem Wort zusammengefasst, läuft. Warum bin ich heute bei Salesforce? Weil ich den Deutschlandchef Joachim Schreiner treffe. Und der sitzt mir auch gegenüber. Ein paar Worte zu Joachim. Er ist seit gut 15 Jahren bei Salesforce. 2007 ist er dort eingestiegen. Insgesamt hat er mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Technologiebranche. Vor Salesforce war er zum Beispiel bei Symantec, Veritas und BMC tätig. Angefangen hat er mal, und das muss ich ablesen, beim Spezialisten für Mainframe-Verwaltungs- und Automatisierungstools. Wie gesagt, 30 Jahre Tech-Erfahrung durch und durch. Markus Lanz würde sagen, darüber wird zu reden sein. Machen wir auch gleich. Seinen Lebensmittelpunkt hat Joachim in München. Dort lebt er auch mit seiner Frau und seinen Kindern. Soweit der Vorrede, jetzt aber auch direkt rein in eine spannende Folge. Lieber Joachim, ganz herzlich willkommen im Performance-Podcast.
Du, erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass ich heute bei dir sein darf oder dass ich dich heute einladen darf. Du bist ja bei uns. Und ich freue mich auf unser Gespräch.
Bist du bereit?
So bereit man sein kann.
Sag mal, was ist eigentlich typisch amerikanisch an Salesforce?
Typisch amerikanisch an Salesforce, erstmal der Name. Ja, und das stört manchmal auch. Ja, ich hätte lieber so einen richtig schönen deutschen Namen, dass man auch beim deutschen Mittelstand sagt, wir sind ein deutsches Unternehmen und lass uns gemeinsam die Agilität machen. Ansonsten, glaube ich, sind wir nicht typisch amerikanisch, sondern wir sind eine neue Generation von Unternehmen, die globale Verantwortung übernehmen und auch sehen, dass da, wo die Politik vielleicht in die Grenzen kommt, ich sage immer, du kannst Menschen an der Grenze aufhalten, aber kein Feed. Also wie geht man mit der Digitalisierung um und wie geht man mit Ethik um? Was ist ethisch in der Digitalisierung? Liegt, glaube ich, eher in der Verantwortung der großen globalen Unternehmen. Und deswegen verstehen wir uns, glaube ich, eher als globales Unternehmen. Wobei mein kleiner bescheidener Anteil ist, die Deutschland GmbH aus Salesforce das größte deutsche Softwareunternehmen zu machen.
Bis wann?
Naja, wir sind ja schon auf einem guten Weg. Weltweit gesehen sind wir, glaube ich, ganz gut vor den deutschen Konkurrenten. Hier in Deutschland ist noch ein bisschen was zu tun, aber ich bin jetzt 59. Kannst du dir ausrechnen, wie viel Zeit ich noch habe? Das werden wir schaffen.
Große Ziele. Wann hast du denn heute nach dem Aufwachen zum ersten Mal an Salesforce gedacht?
Relativ früh.
Aufstehen ist bei dir mal wann?
5.30 Uhr.
Mhm. Ja. Immer. Auch am Wochenende?
Am Wochenende nicht. Am Wochenende gönne ich mir ein bisschen. Ich brauche für mich am Morgen ein bisschen Zeit. Bevor die Familie da ist, bevor die Kinder da sind, bevor Hektik anschaut, um einfach ja mal zu gucken, was haben die Amis gesagt, dann schaue ich mal nach in meiner App, was gibt es denn an Neues von Salesforce, schau mal rum, was in der Welt so Neues ist, damit ich ein bisschen Informationen habe, damit mich keiner überrascht. Ich brauche morgens immer eine halbe Stunde für mich und in der halben Stunde dann denke ich auch mal an Salesforce und gucke, was kommt von dort, was erwartet mich heute, so ein bisschen auch Vorbereitung, Energie sammeln für den Tag, wen treffe ich, was ziehe ich an? Ja, ist auch immer noch relevant, weil ich durchaus nicht immer in Business-Klamotten unterwegs bin. Und ja, also relativ früh denke ich an Salesforce. Ich habe hier dieses Gerät. Andere sagen iPhone. Ich sage, das ist die Fernbedienung meines Lebens, weil hier trifft alles zusammen. Hier sind meine Privatkontakte, hier sind mein Business.
Ja.
Und das ist die einzige Device, die ich im Reisen mit mir dabei habe. Ich habe keinen Laptop dabei, ich habe keinen PC dabei. Das heißt, alle Informationen, die ich brauche, egal ob ich jetzt eine Grillparty am Wochenende vereinbaren will oder ob ich einen Forecast mit meinem Chef will, müssen hier sein. Oder ich bin im Gespräch mit dem Kunden und der will wissen, wo stehen wir, welche Probleme haben wir, welches Angebot haben wir. Und deswegen, hier läuft alles zusammen und da gibt es morgens so eine gewisse Routine, die ich durchgehe und so sage, ich bin jemand, der sich selber auch gerne trackt. Das heißt auch über Fitbit. Ich gucke auch mal meine Daten, ja, wie viel Bewegung hatte ich, wie viel Kalorien, wie habe ich geschlafen. Also so Themen, Zahlen faszinieren mich.
Das heißt, wenn du aufgewacht bist, der erste Blick geht auf die Fernbedienung.
Sobald ich die Brille aufgesetzt habe und die Augen auf habe, da kommt langsam die Fernbedienung. Wobei die Fernbedienung liegt 30 Meter vom Bett entfernt. Ich komme nicht in die Versuchung, wenn ich schlafe, mal nachzugucken, sondern ich muss aufstehen, ich muss ins Büro, ich hole die Fernbedienung und dann fängt das Leben an.
Wenn du dann um 5.30 Uhr die Brille aufsetzt, wie viele Stunden hast du dann geschlafen?
Boah, unterschiedlich. Also ehrlich gesagt habe ich gelernt, dass ich meinen Schlaf brauche. Und wenn am nächsten Tag ein anstrengender Tag ist, dann habe ich viel geschlafen. Und wenn das ein Tag ist, wo ich sagen kann, kann ich mit Erfahrungen durchziehen, dann ist es auch schon mal ein bisschen weniger. Ich brauche diese Balance zwischen Erfolg im Job und Spaß im Leben. Und meine Familie, und mein oberster Wert ist meine Familie. Und diese Balance zu haben und zu sagen, ich muss auch mal Spaß haben können, und ich muss abends auch mal ausgehen, und ich muss auch mal was trinken können, ich muss aber auch fit sein zur Arbeit. Die Balance brauche ich und die nehme ich mir und das ist sehr unterschiedlich.
Ja, ein ganz anderes Thema. Mit deiner Lebens- und Berufserfahrung, da muss ich das einfach machen. Lass uns mal zurückspringen in die 80er Jahre. Was warst du als 18-Jähriger für ein Mensch?
Der gleiche wie heute. Also natürlich hat sich was verändert. Ja, natürlich ist mit Erfahrung und mit vor allen Dingen die Fehler, die man macht, lernt man und man verändert sich, aber ich bin immer noch der gleiche Mensch. Ich habe noch viele von den gleichen Freunden, ich habe immer noch die gleichen Werte, ich bin der gleiche Mensch, ein bisschen älter, ein bisschen weniger Haare, aber der gleiche Mensch.
Bist du damals auch schon um 5.30 Uhr aufgestanden?
Das ist jetzt ein Business-Podcast, deswegen sage ich ja, aber nein, ja, wahrscheinlich bin ich damals eher um 5.30 Uhr ins Bett gegangen.
Das war ja kurz vorm Schulabschluss. Du bist dann ja relativ schnell in den IT-Sektor eingestiegen. Kannst du uns da mal mit auf die Reise nehmen? War das eher Generalplan oder reiner Zufall?
Das war, glaube ich, so ziemlich der einzige Step meiner Karriere, der nicht super geplant war. Ich wollte eigentlich die Faszination für MINT und Mathematik weiterleben und habe mir einen Job ausgesucht, in dem Mathematik vorne drin stand. Ich hätte die Broschüre weiterlesen sollen, dann hätte hinten auch gestanden, dass was viel mit Programmierung und DV zu tun hat, oder EDV damals noch, ja. Damals ist ja nicht Digitalisierung, es war ja Datenverarbeitung.
Hast du dir das selbst ausgesucht oder wurdest du da beeinflusst?
Nö, bei der Entscheidung? Nö. Habe ich mir selber ausgesucht. Habe gesagt, Mathe gefällt mir, mache ich. Habe den großen Katalog der Bundesagentur für Arbeit aufgeschlagen. Habe bei M alles bis M überblättert. MA und dann gab es nicht so viel Auswahl.
Das heißt, Schulfächer, Mathe war auch immer dein Aushängeschild?
Mathe, Sport.
Mathe und Sport in der Kombination. Welche Sportarten hast du denn damals gemacht als 18-Jähriger?
Leichtathletik und Volleyball. Mhm.
Bis heute?
Volleyball nicht mehr und Leichtathletik auch nur noch in der sehr abgemilderten Form. Ja. Irgendwann haben die Knie gesagt und auch die Zeit am Arbeiten. Volleyball ist ein Teamsport, da muss man sich Zeit nehmen fürs Training. Da kann man das Team nicht alleine lassen. Und wenn man in der Karriere seine Sprünge macht, dann ist das manchmal ein bisschen schwierig. Insofern, heute ist es immer noch gerne Leichtathletik und Volleyball gucken, manchmal auch ein bisschen spielen oder laufen oder so. Aber Hauptzeitvertreib im Sport ist heute das Fahrrad.
Da komme ich nachher auch nochmal drauf. Da habe ich ein Foto nämlich von dir bei LinkedIn gesehen. Das fand ich ganz spannend. Warte da mal noch 20 Minuten und dann löse ich das nochmal auf. Wir waren gerade in der Phase, du mit 18, 19, 20, die Entscheidung, jetzt in den Job reinzugehen, die spezifische Auswahl. Gab es denn da Menschen, von denen du beeinflusst wurdest oder war das einfach von dir eine rein eigenständige Entscheidung, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt in diese Richtung?
Also ich bin immer von Menschen beeinflusst, mich faszinieren Menschen. Aber die Entscheidung habe ich dann im Endeffekt alleine getroffen. Ja, auch mangels guter Vorbilder, weil ich bin der Erste in der Familie, der diese Ausbildung machen konnte. Ja, und insofern, aus der Familie gab es dann nicht, was macht man nach dem Abitur? Und insofern, da habe ich die Entscheidung, natürlich in Beratung mit meinen Eltern, ziemlich alleine getroffen und gesagt habe, das macht mir Spaß, das möchte ich machen, das kann ich mir vorstellen.
Warst du der Erste in der Familie, der das Abitur gemacht hat?
Ja.
Joachim, ich habe auch gelesen, dass du als Deutschlandchef von Salesforce gezielt für die bessere Ausbildung der MINT-Fächer eintrittst, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Das scheint ja wirklich Herzensthema bei dir zu sein. Nimm uns da mal mit. Was treibt dich da, dass du dich da so besonders engagierst?
letztendlich liebe ich das Land, in dem ich geboren bin. Und ich glaube, der große Vorteil, den Deutschland immer hatte, war IP, Know-how. Und die zukünftigen Themen, die es gilt zu besetzen, haben mit Naturwissenschaft, haben mit Informatik zu tun. Und ich würde gerne für meine 4 Kinder eine gute Zukunft wissen hier. Und für alle anderen natürlich auch. Aber wie gesagt, ich habe 4 Kinder, muss mich um die kümmern. Und mathematisch sind wir nicht schlecht, aber wir verlieren zum Beispiel zwischen der Grundschule und wir machen mit Grundschülern Kurse, um ihnen beizubringen, mit ihrem Handy so kleine Lego-Autos zu steuern. Und zu Zeitpunkt des 3., 4. Klasse ist die Begeisterung für MINT bei allen ungebrochen. Jeder möchte an seinem Handy da was programmieren können. Wenn wir dann zu den Abiturklassen zurückkommen, haben wir 90% der Frauen verloren. Für 90% der Frauen ist es dann nicht mehr sexy, am Handy ein Lego-Auto zu programmieren. Also auf diesem Weg verlieren wir wahnsinnig viele Talente. Und die Industrie braucht die Talente, die Industrie braucht aber auch die Diversity. Wenn wir es nicht schaffen, einen gesunden Querschnitt von dem gesamten addressable market an Talenten zu bekommen, dann werden wir nicht erfolgreich sein, weil wir dann zu sehr in eine Richtung denken, zu sehr in eine Richtung agieren. Und das ist ein Thema, das mich treibt. Natürlich auch davon getrieben, dass von den 4 Kindern 3 Mädels sind.
Wie alt sind denn deine Kinder?
10, 14, 21 und 26.
Und die beiden ältesten Kinder, die haben auch MINT-Fächer eingeschlagen?
Also meine große Tochter studiert Informatik bei der LMU in München.
Sehr gut.
Und mein Sohn ist bei einem Fernsehsender in Köln tätig, um dort die Kundendaten zu analysieren und zu gucken, was man denn aus Kundendaten so an Gewohnheiten erkennen kann.
Okay, also ist ja der Weg voll sein, dass die Kinder 3 und 4 dann auch die MINT-Schiene einschlagen.
Schauen wir mal.
Gut. Ja. Also grundsätzlich mal zu den MINT-Fächern auch volle Unterstützung von meiner Seite. Das finde ich traurig, wie wir da hinterherhinken. Fällt mir noch eine Sache ein, die ich mit euch gerne teilen wollte. Ist jetzt ein paar Tage her. Da hat das ECDC wieder das aktuelle Digital-Ranking rausgebracht. Wir sind dieses Jahr leider nochmal abgesackt. Jetzt das 2. Jahr in Folge. Sind auf dem vorletzten Platz in Europa. Nur noch Albanien ist hinter uns. Deswegen alles, was du rund um diese MINT-Fächer halt dort machst, da finde ich wirklich sehr begrüßenswert. Absolut top. Joachim, wenn wir schon mal beim Thema Bildung sind, das Thema hat für dich ja, das haben wir jetzt herausgehört, einen sehr hohen Stellenwert. Und in 2 Punkte möchte ich gerne nochmal etwas genauer reinzoomen. Einmal die kontinuierliche Förderung der Mitarbeiterin bei Salesforce und das zweite wäre dann noch dein Engagement bei Bildungsprojekten. Lass mal bei dem ersten Thema starten. Die Förderung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Was ist denn da deine Philosophie als Deutschlandchef von Salesforce?
Also erstmal den Begriff Mitarbeiter wähle ich so nicht. Für mich sind das Kunden. Ja, und einem Kunden möchte ich eine hohe Zufriedenheit, möchte ich eine Begeisterung. Ich bin nicht darauf, dass meine Kunden, egal ob sie sich bezahlen oder ob ich sie bezahle, zufrieden sind. Zufrieden ist für mich befriedigend, Schulnote 3.
Ja.
Ja. Ich will die Begeisterung, ich will den Happy Customer und ich will den glücklichen Mitarbeiter. Beim Kunden, klar, ich will den als Referenz. Weil wenn ich eine Referenz habe, ist das Verkaufen einfacher. Den Mitarbeiter möchte ich so glücklich haben, dass er der beste Recruiter ist. Weil wenn ich den Mitarbeiter an einem Punkt habe, dass er abends im Freundeskreis darüber schwärmt, wie toll es ist, bei Salesforce zu arbeiten, erstens kann ich dann meine Wachstumsziele erfüllen. Die Menschen kommen dann zu mir. Zweitens habe ich auch ein sehr geringes Risiko, dass diese Menschen uns verlassen. Ich glaube, es gibt kaum ein Unternehmen oder Hightech-Unternehmen, das nicht versucht, Mitarbeiter von mir abzuwerben. Und das kann ich mir nicht erlauben. Ich brauche die Mitarbeiter selber. Und insofern müssen wir diese Zufriedenheit schaffen. Und diese Zufriedenheit schaffen wir, indem wir gemeinsam mit den Mitarbeitern wissen, wo wollt ihr euch hinentwickeln? Und dementsprechend auch einen individuellen Plan dafür aufbauen. Für mich ist das komplett okay, wenn jemand sagt, du, ich möchte 5 Jahre bei Salesforce sein und dann möchte ich mich selbstständig machen.
Aber das heißt, diesen Plan gibt es dann wirklich für jeden Kunden respektive Mitarbeiter?
Ja. Ja, und auch transparent. Ja, wir wissen das voneinander, wir haben das dokumentiert und wir wissen, was die Ziele sind und wie wir da hingehen wollen. Wir haben auch als Unternehmen eine Visibilität auf unseren Fokus, dass der geteilt ist. Jeder weiß, was meine Ziele sind. Jeder weiß, wo ich in der Erreichung meiner Ziele stehe. Ob das jetzt finanzielle, kommerzielle Ziele sind, ob das Hiring-Ziele sind, ob das Diversity-Ziele sind, ob das Sustainability-Ziele sind. Wir scheren das ganz am Anfang des Jahres, das sind die Ziele. Und dann baut jeder auch seine eigene Methodik. Was tue ich, damit wir diese Ziele erreichen können? Ja, also, und das kaskadiert dann hoch, sodass jeder weiß, wie bin ich am Erfolg des Unternehmens beteiligt. Und das ist super, super wichtig. Und auf der anderen Seite arbeiten wir natürlich auch am Purpose. Ich meine, jedes Unternehmen hat Purpose. Frage ist, ist der Purpose gut? Wir wollen einen guten Purpose und wollen Mitarbeiter auch die Zeit geben, dass sie sich auch mit Themen beschäftigen, die unterstützen, die nicht so privilegiert sind wie wir. Wir haben ein super privilegiertes Leben. Wir leben in einer super privilegierten Industrie. Wir wissen aber auch ganz klar, dass es Menschen gibt, die nicht so privilegiert sind. Und ich habe ganz viele Menschen gesehen, die in so einer privilegierten Position dann irgendwann abgehoben worden sind. Wenn man abends eine Stunde im Waisenhaus vorliest, ist man wieder grounded. Ja? Ich war in Indien, dort Mädchen zuhört, was ihnen alles passiert und welche Stolperfelder oder welche Hindernisse auf dem Weg zur Bildung dort gibt, ist man super grounded. Ja? Das ist wichtig, dass wir unsere Möglichkeiten, die wir uns durch den Erfolg im Business geben, auch dafür nutzen, dass wir Veränderung, dass wir Give Back machen wollen, dass wir denen, die nicht so privilegiert sind, ob sie jetzt die Education nicht haben, und das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, das Geben von Education, das Geben von Ausbildung ist ein wichtiger Weg für Wohlstand in der Zukunft. Deswegen auch wieder meine Faszination für Ausbildung, ja, weil das einfach eine super Investition in die Zukunft ist. Das heißt, diese Kombination aus Ausbilden, aber auch die Freiräume geben. Jeder Mitarbeiter kann bei Salesforce 7 Tage bezahlt in einem gemeinnützigen Projekt unterstützen. Ja? Ganz, ganz wichtiger Fokus und Teil unserer Kultur und auch der Grund, warum Mitarbeiter uns selten verlassen.
Das ist jetzt gerade schon eine wunderbare Brücke geschlagen zu dem zweiten Punkt, das Engagement bei Bildungsprojekten. Ich hatte auch gesehen, da habt ihr extra auch eine gemeinnützige Organisation, Salesforce.org. Das heißt, das ist auch ein Schwerpunkt, dass ihr diese Bildungsprojekte gerade bei hilfsbedürftigen Kindern und Jugendlichen fördert.
Also wir haben diese Salesforce.org und die ist am gleichen Tag gegründet worden wie Salesforce.com. Das heißt, Salesforce ist ein Zwilling. Und 1% des Equity, 1% der Produkte, die wir verkaufen und 1% der Arbeitszeit aller Mitarbeiter geht als Ressource von der .com, unser kommerzieller Arm, in die .org. Und von dort unterstützen wir andere gemeinnützige Organisationen. Und zum Glück kann ich die Schwerpunkte selber setzen, was wir hier im Land machen wollen. USA hat zum Beispiel einen sehr starken Fokus auf Farbige, Black Lives Matter, und auf Veteranen. Das sind keine zwei Schwerpunkte für Deutschland. Wir haben wenig Veteranen zum Glück und wir haben, also ich glaube, die Schwarzen sind die am wenigsten unterrepräsentierte Minderheit hier in Deutschland. Schwarze sind respektiert in Deutschland. Ich glaube, wir haben andere Integrationsprobleme. Und so haben wir halt als Organisation hier in Deutschland gesagt, was uns treibt im Fokus, sind die Themen Integration und Ausbildung. Das heißt nicht, dass alles, was wir tun, in diese beiden Themen einzahlen sollen, aber schon den Schwerpunkt setzen, weil wir auch wissen, wenn wir ein bisschen fokussieren, haben wir eine höhere Relevanz.
Wenn du sagst, jeder hat wirklich so einen Plan, hast du auch noch einen?
Jeden Tag. Ja, also es gibt so viele Themen, die ich machen möchte. Wir haben jetzt wieder angefangen, ein Projekt, das über 10 Jahre geplant ist. Wir wollen 1 Million Bäume pflanzen. Ja. Die ursprüngliche Idee war, dass wir 2 große Flächen pachten über 10 Jahre. Auf der einen Fläche eine Plantage bauen, also der Mensch pflanzt Bäume und auf der anderen Fläche einen Wald haben und den Wald sich selber überlassen. Und wollten dann diese Themen Sustainability und Ausbildung wieder zusammenbringen und dann jedes Jahr Schulen einladen, um zu gucken, wie entwickelt sich die Plantage gegenüber dem Urwald. Wir haben festgestellt, das ist in Deutschland nicht so einfach. Man kann den Wald nicht einfach sich selber überlassen. Ja, da braucht es einen Förster und da braucht es, ja. Und man kann auch nicht einfach Bäume pflanzen. Aber trotzdem, wir haben jetzt mal das Ziel aufgesetzt. Wir wollen über die nächsten 10 Jahre 1 Million Bäume in Deutschland pflanzen. Ja, wir machen das zusammen mit unseren Freunden von Plant for the Planet und zusammen mit Vanessa Weber hier in Aschaffenburg, die dort, glaube ich, eine Vorreiterin war. Eben selbst bevor wir das angefangen haben. Ich habe die Vanessa dann kennengelernt und gesagt, wir machen das gemeinsam. Und wir werden jetzt im Herbst, ich glaube, die ersten 5.000-6.000 Bäume nach Aschaffenburg pflanzen. Es gibt so viele Themen, die ich machen möchte. Ich muss halt gucken, was kommt als nächstes.
Ja. Schöne Projekte, das werde ich auf jeden Fall auch mal in die Shownotes reinpacken. Dann könnt ihr das auch mal verfolgen, was der Joachim da so macht. Ganz spannende Themen. Sag mal, du als Deutschlandchef von Salesforce, du bist ja selbst Führungskraft, du hast ja auch in den letzten Jahrzehnten natürlich viele Führungskräfte begleitet. Was macht für dich denn eine gute Führungskraft aus?
Also die Frage hätte ich vor 20 Jahren mit Sicherheit anders beantwortet, als ich es vor 10 Jahren und heute beantworte. Und aus der heutigen Sicht muss ich sagen, du sprichst ja öfters auch mit Sportlern. Eine gute Führungskraft ist ein guter Trainer. Ein Trainer sieht, welche Muskelgruppen beim Sportler unterentwickelt sind, welche Muskelgruppen dazu führen würden, dass er vielleicht effizienter, schneller, besser. Die Führungskraft ist ein Trainer, der aus dem Team, weil ich ja auch nicht an den perfekten Mitarbeiter glaube, aber vielleicht kann man es schaffen, wenn man die Mitarbeiter so zusammenstellt, dass sie divers sind, dass sie miteinander reden, dass sie, Amerikaner sagen Equality, ich liebe den Begriff Respekt, respektvoll miteinander umgehen, berücksichtigen, mit welchem Background jemand kommt, mit welcher Kultur und dann an all den Informationen interessiert sind, um zum besten Ergebnis zu kommen. Ich behaupte ja, Risiko ist die Menge von Informationen, die ich nicht habe zum Zeitpunkt, wenn ich eine Entscheidung treffen muss. Und je diverser das Team ist, je perfekter das Team ist, umso mehr Informationen habe ich, umso weniger Risiko habe ich in meiner Entscheidung. So denke wir von Salesforce, so denke ich. Und deswegen glaube ich, ist auch ein Teil, warum wir so schnell nach vorne kommen. Ja, wieder lang geredet, um eine kurze Frage zu beantworten.
Da du sagst, vor 20 Jahren wäre die Frage noch, oder die Antwort wäre anders ausgefallen. Wo hast du denn Führung gelernt?
Ehrlich, von meinen Mitarbeitern, von Vorbildern. Von Fehlern, von Menschen, die das Wort Feedback ernst nehmen und dir einfach ehrlich die Meinung sagen. Wenn dir keiner sagt, dass du einen Fehler machst, glaubst du vielleicht, dass es gut ist. Und es gibt genug Menschen, die sagen, oh, ich muss mal überlegen, was würde denn der Chef gerne hören? Boah, die Menschen brauche ich nicht. Ich sage in jedem Interview, ich brauche keine Menschen, die nicken. Das macht morgens mein Spiegel. Ich nicke, er nickt. Damit ist mein Grad an Zustimmung für den Tag erreicht. By the way, meine Familie endet das kurz danach sowieso. Am Frühstückstisch ist die Zustimmung schon beendet. Ich bin das also auch nicht gewohnt. Ich brauche die Reibung. Ich brauche die unterschiedlichen Informationen. Ich brauche die Diversität. Ich muss jeden Tag was lernen. Der Chef, der mich bei Salesforce eingestellt hat, ist nicht mehr da. Trotzdem habe ich damals gesagt, ich werde an dem Tag kündigen, an dem ich nicht gelacht habe oder nichts Neues gelernt habe. Ich lache heute immer noch jeden Tag und ich lerne jeden Tag von meinen Mitarbeitern und meinen Kunden. Und das ist das, was diesen Job so wertvoll macht. Und ich habe viele, viele Fehler gemacht. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich immer Menschen um mich herum habe, die mir gesagt haben, ehrlich? Und wir haben dann diskutiert und ich habe gesagt, Entschuldigung. Ja, ich bin dann noch vor die Mannschaft gegangen und habe mich entschuldigt für einen Fehler. Ich glaube auch das Thema Verletzlichkeit, Vulnerability, sagt der Amerikaner, zu zeigen, dass man Fehler macht, dass man genauso schlecht ist wie alle anderen, dass man nicht besser ist, nur weil man eine andere Position hat, ist eine ganz wichtige Funktion, um ein Team zu fordern, um ein Trainer zu sein. Zurückzugehen, einen Schritt sein und sagen, welcher Muskel fehlt denn jetzt in dem Team? Welchen Muskel wollen wir bilden? Was ich nicht mag, ist, wenn Mitarbeiter oder Hiring Manager eine Job Description kopieren und sagen, wir suchen ungefähr so, dass wir letztes Mal auch gesucht haben. Das fördert keine Diversity, das fördert kein besseres Team. Wenn ich zweimal das Gleiche suche, muss ich nicht überrascht sein, wenn ich zweimal das Gleiche kriege. Und das sind so die Themen, wo ich sage, das macht einen modernen Manager aus, dass er eben nicht egozentrisch unterwegs ist, sondern dass er kundenzentriert ist. Und in dem Fall Kunde, sowohl der Kunde, der mich bezahlt, wie kann ich meinem Kunden es einfacher machen, mit mir ins Business zu kommen, als auch den Kunden, den ich bezahle, meinen Mitarbeiter, sagen, wie kann ich aus dir den besten Recruiter machen? Wie kann ich das Beste aus dir herausholen? Wie kann ich dir auf dem Weg deiner Karriere helfen? Ja, mir ist lieber, ich weiß, in 5 Jahren wird jemand kündigen, weil er sich selbstständig machen will. Aber diese 5 Jahre haben wir so toll zusammengearbeitet, als dass wir uns durch diese 5 Jahre quälen, weil ich nicht weiß, wo die Person hin will und dessen Haus auch nicht unterstützen kann. Ja, und es passt da nie so richtig. Also das sind so, ich glaube, da ist Management gefragt und auch einfach mal aufzustehen und die Meinung zu sagen. Also ich mag das, wenn Marc aufsteht und sagt, liebe Mitarbeiter in Texas, wenn euch das Gesetz nicht gefällt, wir bezahlen euren Umzug. Ja, und wir haben auch oft genug, ob wir jetzt unser Gebäude beleuchten, weil wir sagen, wir treten für die Rechte von unterrepräsentierten Minderheiten ein und helfen ihnen und stehen gemeinsam. Wir haben so viele Aktivitäten gemacht, wo wir gesagt haben, nein, nicht mit uns. Ja, auch du wirst, wenn du meinem LinkedIn-Post über Jahre verfolgst, wirst du immer wieder sehen, dass ich sehr schnell reagiere, wenn rechts- oder linksextreme Gewalt auftaucht. Das ist nichts, was wir brauchen.
Das, was du jetzt wunderbar als die Führungsphilosophie bei dir beschreibst, kann man das überhaupt lernen in Trainings oder ist das ein Prozess, den einfach jeder durchlaufen muss?
Also es gibt bestimmt Trainer, die immer in einer Disziplin was Gutes machen können, ja. Und das sieht man ja auch im Sport. Ja, wenn man sich, die Amerikaner sind da vielleicht im Training schon ein bisschen weiter. Da gibt's für jede Disziplin einen Spezialtrainer. Ja, beim Fußball bei uns sind wir ja schon froh, dass wir einen Torwarttrainer haben und jemanden, der an der Seitenlinie steht und vielleicht noch einen Fitnesstrainer. Wenn man wirklich hingeht und sagt, ich untersuche die unterschiedlichen Muskelgruppen, dann braucht man mehrere Trainer. Man braucht Intelligenz. Wir unterstützen das Ganze auch mit künstlicher Intelligenz, indem wir sagen, okay. Zum Beispiel im Vertrieb, ein Beispiel. Wir sehen ja, wer welches Produkt verkauft. Und die Menschen tendieren dazu, immer wieder das gleiche Produkt zu verkaufen, obwohl wir mehr haben. Also was ist das nächstbeste Produkt, was ich dir in die Ausbildung geben kann, damit du dich sicher fühlst, es zu verkaufen? Ich muss nicht das Produkt trainieren, was du schon sowieso verkaufst. Und ich muss auch nicht das Produkt verkaufen, was du die nächsten 5 Jahre trainieren, was du die nächsten 5 Jahre nicht verkaufen wirst, sondern gezielt machen. Also ja, es gibt Trainings, aber ich glaube, dieses Training ist auch sehr wichtig, dass man dieses Training zugänglich macht. Dass es nicht nur ein Trainer, sondern dass man es auch in elektronischen Medien machen kann. Wir haben festgestellt von den, und wir sind mittlerweile 65.000 Mitarbeiter, dass von den 65.000 Mitarbeitern ein Drittel noch keinen anderen Kollegen physikalisch getroffen hat. Und noch nie in einem Salesforce Office war. Das heißt, fast ein Drittel. 18.000 Leute sind in den letzten 18 Monaten eingestellt worden. Wie trainieren wir die? Wie enablen wir die? Das geht nur über digitale Methoden. Und dann muss man halt auch etwas finden, was ein Campusgefühl schafft. Ich möchte mich ja vergleichen. Ich möchte sehen, was machen andere. Ich möchte eine Auskunft haben. Wenn ich ein Wissen habe, wo kann ich es denn hinbringen? Oder ich möchte als Vorgesetzter wissen, wer hat denn eine bestimmte Ausbildung? Und ich glaube, das Ganze, wir reden immer ganz viel über die User Experience vom Kunden. Wir reden noch viel zu wenig über die User Experience des Mitarbeiters. Wir trauen dem Mitarbeiter immer noch zu, dass er in 26 Systemen, 27 Sprachen mit 28 Passwörtern von 3 verschiedenen Devices unterwegs betreut. Funktioniert nicht. Ja, nicht, wenn man die Mitarbeiter wirklich fördern will. Und dieses Thema User Experience ist auch ein Thema Gamification. Wie einfach mache ich? Und wenn man das Thema weiterdenkt, dann reden wir über die Demokratisierung von Bildung. Weil wenn Bildung in der Form, dass ich mich von zu Hause als Salesforce Administrator, als Salesforce Architekt zertifizieren kann, kann es jeder, der Internetzugang hat. Und das ist das Thema, wo ich wieder bin mit der MINT-Ausbildung und mit der Demokratisierung der Ausbildung. Das muss das Ziel sein. Ich habe meinem Team die Aufgabe gegeben, pro Jahr 6.000 Salesforce-Experten zu produzieren.
Joachim, die Zeit rennt. Unsere halbe Stunde ist gleich schon vorbei. Lass uns nicht nur über Arbeit sprechen. Wir sind ja den Hörern noch eine Antwort schuldig zum Thema Sport. Dann wäre zu Anfang erwähnt, was du für Sport gemacht hast. Und du hast ja auch herausgearbeitet, das Thema Fahrradfahren. Jetzt schon kurz angeteasert. Du bist mehrere hundert Kilometer vor kurzem gefahren, kann man bei deinem LinkedIn-Account auch sehen. Ich verlinke euch das auch mal. Gibt es ein paar coole Bilder, schaut da mal rein auf dem LinkedIn-Profil vom Joachim. Erzähl uns mal, was war da der Hintergrund für diese lange Tour?
Also erstmal war das irgendwie so ein, habe ich mir eingebildet. Ja? Ich bin relativ spät zum Fahrradfahren gekommen. Ich habe auch die körperliche Fitness ein paar Jahre lang neben der restlichen Entwicklung des Körpers zurückhängen lassen, bin ein bisschen schwer geworden, ein bisschen unbeweglich geworden und habe mir irgendwann gesagt, okay, ich muss mir ein Ziel setzen. Und wir haben dann uns die Aufgabe gesagt, wir wollen mit dem Fahrrad über die Alpen. Wir sind dann in Erding morgens losgefahren und hatten das Ziel 4 Tage später, und zwar mit dem Hashtag Muskeln statt Akku, also ohne E-Bike, am südlichen Spitze vom Gardasee anzukommen und haben dann hinterher gesagt, okay, wenn wir jetzt schon das Projekt haben, 1 Million Bäume, dann sammeln wir auch ein bisschen Geld und wollen die ersten Pflanzen damit unterstützen. Hat mich aber auch wieder zu dem Punkt gebracht, wie viel stärker man im Team ist. Immer wenn ich eine schwache Minute hatte, war mein Kumpel da. Ja, wenn der mal eine schwache Minute hat, hat er sich im Windschatten von mir versteckt. Und was es mir auch gebracht hat, ist, man kann das schaffen, wenn man fokussiert ist. Und ich weiß für mich persönlich, mein stärkster Wille, mein stärkster Muskel ist der Wille. Ja, wenn ich etwas wirklich will, wenn ich etwas fokussiert machen will, wird es funktionieren. Und das sind so schöne Erfahrungen aus dieser Story. Ja, ich habe dann symbolhaft an dem Tag, als wir über die Alpen mussten, den Pass überqueren, habe ich das Renntrikot mit dem Schwein ausgezogen, weil ich den inneren Schweinehund überwinden wollte. Ja, und habe dann auch ziemlich stolz das Fahrrad in die Luft geworfen, als wir oben auf dem Berg standen.
Schöne Geschichte. Also wie gesagt, schaut euch das Bild mal an, lohnt sich wirklich, lustige Sache. Wie viele Tage die Woche machst du denn Sport im Schnitt?
Wenn es schlecht läuft, 4, weil ich versuche irgendwas jeden Morgen. Ich habe mindestens 2 Tage, wo ich Intensivsport mache. Ich versuche mindestens noch mal 2 Tage die Woche Fahrrad zu fahren. Und Fahrrad ist sehr aufwendig, das wird meistens eine relativ kurze Strecke. Ich versuche dann ein bisschen an einer Flexibilisierung vom Körper zu machen, ein bisschen Dehnen, Stretchen, Yoga-ähnliche Bewegungen, manchmal ein bisschen Krafttraining, einfach, um auch wieder mal den Kopf woanders hinzukriegen. Ja? Ich muss mich nur genug anstrengen, dass ich den Kopf freikriege. Beim Fahrradfahren habe ich auch nicht an zu viele andere Dinge gedacht. Ja? Es ist einfach gut, auch meinen Kopf wieder freizukriegen und diese Balance auch wieder hinzukriegen. Also ich gehe wirklich gerne ins Büro. Ich liebe es zu arbeiten. Aber ich brauche auch das Gefühl, dass ich abends mit dem Kopf frei nach Hause komme und dann Quality Time mit der Familie habe und nicht noch, das muss noch gemacht werden, das habe ich vergessen und eigentlich hätte ich im Büro bleiben müssen. Dann hätte ich im Büro bleiben sollen, ja, weil ich dann kein guter Gesprächspartner bin. Ich brauche diese Balance und ich muss mich auch wieder neu zetteln können und erden können und für mich selber zurückfinden.
Damit mit dem Abend haben wir eine wunderbare Überleitung für die Zielgerade. Und zwar, wir haben ja von 1/2 Stunde haben wir mit Schlafen angefangen und wir hören natürlich auch traditionsgemäß mit Schlafen auf. Was machst du denn die letzten 15 Minuten, bevor die Augen zufallen, bevor du die Brille abnimmst?
Ich habe keine so lange Einschlafphase. Wenn ich beschlüsse, ich schlafe, dann mache ich die Brille runter, Augen zu und dann habe ich 30 Sekunden, dann bin ich in der Tiefschlafphase. Ich sage meiner Frau gute Nacht.
Und die paar Minuten vorher hast du das Handy in der Hand?
Es kommt drauf.
Deine Fernbedienung?
Nee, die ist vorher weg. Also die bekommt nicht ins Schlafzimmer. Ja, also da musst du schon eine Stunde vorher oder eine Dreiviertelstunde vorher fragen. Keine Ahnung, vielleicht gucken wir noch mal kurz ein bisschen Fernsehen, vielleicht lesen wir was, vielleicht erzählen wir. Vielleicht trinken wir eine Flasche Wein, dann wäre ich auch noch mal beim, ja, aber nein, also es gibt kein festes Programm, das ich zum Einschlafen brauche. Wenn ich sage, ich bin müde, dann gehen die Augen zu und...
Schönes Schlusswort. Unsere Zeit ist jetzt leider schon wieder um. Joachim, es war mir eine Ehre, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast. Vielen Dank schon mal dafür.
Ich sag dir danke, ja, es hat viel Spaß gemacht.
Alles Gute für dich, mein Lieber. Die Reise von dir und Salesforce werde ich natürlich ganz neugierig beobachten noch in den nächsten Jahren. Und last but not least an euch da draußen, vielen Dank fürs Hören, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Das war es leider schon wieder mit der heutigen Folge vom Performance Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, denk immer dran. Machen ist wie wollen, nur krasser.